HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Guten Abend.
Also es gibt hunderte von Organisationen, die Briefe geschrieben haben an Trump mit der Befürchtung, dass der Haushalt für die Wissenschaft massiv gekürzt werden kann.
Viele Kollegen haben zeitweise Sprechverbote bekommen, durften sich nicht mehr äußern zu ihren Ergebnissen.
Wir sehen, dass es eine Zensur dessen gibt, was Forscher, die für Regierungsorganisationen arbeiten, öffentlich oder im Internet sagen können.
Das sind alles Anzeichen, weshalb wirklich Trump Anlass zur Besorgnis gibt.
Die Problematiken wie die mit dem Klimawandel gehen ja nicht weg, nur weil die amerikanische Regierung eine andere Auffassung hat.
Wir dürfen nicht in Zeiten, wo vielleicht der gefühlte Druck steigt, Dinge zur Disposition stellen. Es geht auch darum, Kante zu zeigen und zu sagen, okay, da und da gibt es gesicherte Erkenntnisse und die stehen nicht zur Disposition.
Politisch bewegte Zeiten bringen Menschen in Bewegung. Runter vom Sofa, raus auf die Straßen. Morgen in Köln gegen den Parteitag der AfD zum Beispiel. Morgen aber verlassen auch Wissenschaftler ihre Schreibstuben und Labore, um sich einem March for Science anzuschließen. Und zwar in über 400 Städten rund um den Globus. In Washington und Wien, in Kassel, Frankfurt und Berlin, in Island und Australien. Ein globaler Marsch für die Freiheit der Wissenschaften. Von Menschen, deren Kommunikation sich meist auf Institute und Hörsäle beschränkt oder auf Fachzeitschriften. Jetzt aber regiert mit Donald Trump ein Präsident, der die Ergebnisse der Klimaforscher leugnet und der Forschungsgelder streichen will. Das zwingt viele raus aus dem Elfenbeinturm. Die Politik von Trump ist es aber nicht allein. Was Wissenschaftler weltweit beunruhigt, ist auch die Tatsache, dass neuerdings gefühlte Wahrheiten der Wahrheit von Fakten Konkurrenz macht. Professoren, runter vom Balkon, raus auf die Straßen. Das ist die Parole der Stunde. March for Science, wenn Wissenschaft politisch wird, unser Thema jetzt. Und wir beginnen in den USA mit Martina Butler.
374 Demonstrationen sind von Alabama bis Wyoming geplant. Zehntausende werden erwartet, um gemeinsam für eine unabhängige Wissenschaft auf die Straße zu gehen. Sie sind alarmiert von den Einschränkungen, die Wissenschaftler unter der neuen US-Regierung bereits zu spüren bekommen, erzählt Klimaforscher Jonathan Overpeck von der University of Arizona.
Wir sehen, dass es eine Zensur dessen gibt, was Forscher, die für Regierungsorganisationen arbeiten, öffentlich oder im Internet sagen können.
Online, in public.
Die Organisatoren des March for Science betonen, dass sie unparteiisch sind. Unpolitisch ist die Demo aber nicht. Denn den Forschern bereitet die Kürzungsliste von Donald Trump Sorgen. Der US-Präsident ist kein Vorkämpfer für Wissenschaftler und in seinem Haushaltsplan sind nicht nur deutliche Kürzungen vorgesehen bei Behörden, wie der Environmental Protection Agency, die Klimaforschung finanziert. Auch im Gesundheitssektor wird der Rotstift angesetzt.
The one that's really shocking everyone is the extensive cuts that have been suggested for.
Was alle schockiert, sind die riesigen Kürzungen, die für das National Institute of Health angekündigt wurden. Die sind der Motor hinter Forschungen im Gesundheitsbereich. Die Kürzungen, die vorgesehen sind, sind gigantisch.
And the cuts that have been proposed for NIH are gigantic.
20% des Budgets sollen gekappt werden. Trumps Aussagen zum Klimawandel und zur Sicherheit von Impfungen haben die Forscher aufhorchen lassen. Der US-Präsident ist ein Impfskeptiker. Und auch wenn mehrere Untersuchungen zu dem Ergebnis gekommen sind, dass es keinen Zusammenhang zwischen Impfungen bei Kindern und Autismus gibt, warnt Trump genau davor. Die Haltung von Donald Trump zur Forschung bringt viele Wissenschaftler so sehr auf, dass sie auf die Straße gehen. Und das ist wirklich ungewöhnlich. Die Politik der neuen US-Regierung bringt aber viele Wissenschaftler dazu, sich laut und deutlich zu Wort zu melden, meint Jonathan Overpeck.
Das ist nicht nur demoralisierend für Wissenschaftler, sondern wirklich beunruhigend. Schließlich ist Forschung wichtig für unsere Wirtschaft und die anderer Länder.
Einige Wissenschaftler sehen die Proteste am Samstag allerdings auch kritisch. Sie betonen, Wissenschaft müsse frei von politischer Leidenschaft sein. Ihre Sorge, die Demos könnten als parteiischer Angriff auf Trump und seine Anhänger verstanden werden. Auch wenn der Women's March im Januar Vorbild für den March for Science ist, ist sich Overpeck nicht sicher, wie viele Menschen letztlich wirklich mit Plakaten demonstrieren gehen werden.
Ich hoffe, es wird keine Demonstrationsmüdigkeit geben, denn die Menschen haben noch etwas anderes zu tun und wenn es jede Woche eine Demo gibt, könnte es schwer werden, dass weiter marschiert wird. Aber ich sehe, dass viele wirklich brennen, von Wissenschaftlern bis zu den Durchschnittsamerikanern mit Kindern.
Auf der Seite der Organisatoren des March for Science gibt es auch Tipps für Forscher, die bei der US-Regierung angestellt sind, wie sie sich an den Protesten beteiligen können. Mehr und mehr Wissenschaftler engagieren sich inzwischen auch politisch. Einige kandidieren sogar für politische Ämter.
Das ist schon kurios. Ausgerechnet in den USA, an deren Wissenschaftler die meisten Nobelpreise vergeben werden. Ausgerechnet in den USA, wo die besten Universitäten stehen, Harvard, Princeton, Yale und MIT an der Ostküste, Berkeley und Stanford an der Westküste. Ausgerechnet dort gerät die Forschung unter Druck. Ausgerechnet dort scheint die Freiheit der Forschung in Gefahr. Ein Deutscher, der in Stanford lehrt, ist der Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht. An ihn die Frage, sind diese Attacken von Trump auf die Ergebnisse der amerikanischen Klimaforscher nicht ziemlich dämlich, nicht nur inhaltlich, sondern weil damit auch der Ruf der Nobel-Unis seines Landes beschädigt werden könnte?
Ja, ich glaube nicht, dass das eine Attacke eigentlich ist. Ich glaube, also ich gehe davon aus, oder es ist immer noch schwierig, Trump einzuschätzen, weil er immer noch genauso inkohärent ist und weil man von Tag zu Tag eigentlich keine Strategien oder keine Kohärenzen erkennen kann. Also im Grunde gehe ich davon aus, dass eben eigentlich die Universitäten und das, was man Forschung nennt, dass das nicht sehr hoch auf seiner Liste steht. Ja, das interessiert ihn eigentlich nicht, sondern er hat halt, wie das sehr viele Leute seines Schlages tun, also ich würde auch eher sagen Populisten als Rechte, gesagt, dass das mit dem Global Warming, dass das alles nur eine Illusion sei, dass es da keine Gefahr gäbe. Ich glaube, da hat er sich nicht viel Gedanken gemacht und das verfolgt ihn jetzt so ein bisschen. Und ich glaube, generell hat ja, wie Sie vielleicht wissen, auch dieses National Endowment of the Humanities geschlossen. Das ist ein winziges Institütlein. Das war auch so etwas, was er versprochen hat. Also irgendwann muss man im Wahlkampf gesagt haben, die Geisteswissenschaften sind unbedeutend. Also das ist nicht, um irgendwas zu beschönigen. Irgendwie, damit wir ins Gespräch kommen, behaupte ich, dass Wissenschaft im weitesten Sinn, die Universitäten eigentlich und die Naturwissenschaften nicht auf einer Abschussliste stehen, was natürlich nicht ausschließt, dass der Präsident denen schaden kann. Aber ich denke, das ist kein systematisches Ziel.
Forschung lebt in den USA, wie anderswo auch, von der Globalisierung von Wissensaustausch. Bisher kann sich Ihre Uni die Besten aus dem Ausland einladen. Sie sind ein Deutscher in Stanford. Das war doch bisher unumstritten. Wir holen uns die Besten und sie kriegen ein Arbeitsvisum für die USA. Ja. Ist diese Freiheit jetzt in Gefahr?
Ja, das, denke ich, ist eine ernsthaftere Frage als das jetzt mit dem Global Warming. Ich meine, Trump ist ja nicht der Einzige und der Erste, der es gesagt hat. Das macht es nicht weniger unsinnig, aber ich denke, das hat sozusagen nicht unbedingt langfristige Konsequenzen. Aber zwei Konsequenzen, was die Bedingungen sozusagen der Einwanderung angeht, sind bedenklich. Auf der einen Seite wird es sicher langfristig schwieriger, Leute aus dem Ausland, die man für hervorragend hält, an diese amerikanischen Universitäten, vor allem privaten Universitäten, zu holen. Zweitens aber auch einfach, ist das ein Image-Schaden für das Land, ja? Also ich meine, das Image der Vereinigten Staaten ist bei der jetzigen Generation europäischer Studenten sowieso nicht besonders hoch. Also die meisten, die dann zu uns kommen, haben sich schon irgendeine Entschuldigung zurechtgelegt für die Freunde in Europa. Aber sagen, ja, sie kommen dann trotzdem. Aber das Image ist jetzt noch schlechter geworden. Und ich war also kurz bevor Trump gewählt worden ist, zufällig an der wahrscheinlich besten kontinentalen europäischen Universität, der ETH in Zürich. Und da gab es also schon sozusagen damals noch mit dem Verdacht, Trump könnte gewählt werden, so ein potenzielles Frohlocken. Das wird ganz gut für uns, für die ETH sein, weil dann eine ganz große Reihe von Leuten, die sonst nach Stanford, als MIT oder nach Harvard gegangen wären, jetzt an die beste europäische naturwissenschaftliche Uni kommen werden. Das nehme ich sehr ernst, diese Punkte.
Sie sagen Image-Schaden, aber ist es nicht auch ein Image-Schaden, wenn zum Beispiel in Literaturseminaren in amerikanischen Nobel-Universitäten, auch in Stanford, Studenten erzwingen, dass bestimmte Literatur, Weltliteratur, nicht gelesen wird, weil sie dem Zeitgeist nicht passt? Dann ist das doch ein Angriff mindestens so schlimm wie der, was im Weißen Haus gesagt wird.
Ich denke nicht, dass insgesamt also die Qualität der, auch die Qualität der Konzentration auf große Klassiker in den amerikanischen Universitäten gefährdet ist. Also ich mache zum Beispiel mit einem Kollegen zusammen jeden Donnerstagabend eine Philosophical Reading Group. Und dann lesen wir jedes Trimester einen klassischen philosophischen Text. Und das sind sozusagen aus historisch offensichtlichen Gründen fast immer europäische Klassiker, tote weiße Männer. Also zum Beispiel im letzten Trimester Nietzsche und vor Nietzsche eine europäische Frau, Simone Weil, die französische Mystikerin. Das stößt auf ungeheure Resonanz bei den Studenten. Und also wenn ab und an dann jemand sagt, das sei der falsche Kanon, dann heulen die Schakale und die Karawane zieht vorbei. Dass auf der anderen Seite Aufmerksamkeit gelenkt wird auf nicht kanonisierte Autoren, also zum Beispiel auf einen eigentlich immer noch nicht existierenden afroamerikanischen Kanon, auf interessante Autoren von Kulturen, die bisher nicht berücksichtigt sind, ist ja ganz positiv. Also ich sehe das eigentlich relativ gelassen, also vielleicht zugelassen. Das kann ein Faktor meines Alters sein.
Der March for Science findet morgen statt für die Werte der Aufklärung, für die Freiheit des Denkens. Unterstützen Sie das?
Ich meine, dass potenziell gesehen Naturwissenschaften sozusagen einen aufklärerischen Beitrag leisten können und leisten sollen, steht außer Frage. Auf der anderen Seite ist vielleicht das ganz gute Gewissen der Naturwissenschaftler auch etwas überzogen, denn also, wenn man sich die Geschichte des 20. Jahrhunderts anschaut, haben natürlich auch die Naturwissenschaften sich sehr oft zur Markt gefährliche politische Tendenzen machen lassen, also in der Sowjetunion etwa oder in Deutschland in den 30er Jahren, also so rein ist die Weste nicht. Und ich würde weder die Naturwissenschaften noch die Geisteswissenschaften so eindeutig sozusagen mit dem Banner der Aufklärung verbinden, wie das dieser Marsch jetzt will, aber der Marsch ist okay. Ich denke, er kommt so etwas verspätet, weil mittlerweile die Welle der Trump-Proteste etwas banal geworden ist. Ich denke, der Schaden der Universität wird nicht zentral sein.
Das Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler in Stanford, mit Hans-Ulrich Gumbrecht, hatten wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Aus dieser amerikanischen Nobel-Uni ereilt auch den Tübinger Rhetorikprofessor Richard Kraft eine attraktive Anfrage, und zwar von einem alten Kumpel aus Jugendzeiten. So beginnt Kraft, der vergnügliche und bitterböse Roman des Schweizer Schriftstellers Jonas Lüscher, der unlängst im Beck Verlag erschienen ist. Richard Kraft bekommt eine Mail und fängt an zu lesen.
Im Anhang fand Kraft die aufwendig gestaltete Ausschreibung einer Preisfrage, die man zum Anlass des 307. Jahrestages des Leibnizschen Essays zur Theodizee über die Güte Gottes, die Freiheit der Menschen und den Ursprung des Übels zu stellen gedachte. Und in Anlehnung an die Preisfrage der Berliner Akademie von 1853 gefordert wird die Untersuchung des Pope'schen Systems, wie es in dem Lehrsatz »Alles ist gut« enthalten ist. Allerdings um einiges schlanker, aber auch optimistischer folgendermaßen formuliert hatte. »Optimism for a young millennium. Why whatever is right and why we still can improve it.« Der Modus operandi war klar geregelt. Die Beiträge sollten an einem einzigen Nachmittag im CIMEX Auditorium der Stanford University präsentiert werden. Eine schnelle Abfolge von Vorträgen, das Zeitlimit von 18 Minuten durfte nicht überschritten werden, der Einsatz von Präsentationssoftware war ausdrücklich erwünscht, das Publikum ausgewählt und illuster, die Welt, die Organisatoren schienen sich sicher, dass die Welt interessiert sei, per Livestream zugeschaltet. Dem Verfasser der preiswürdigsten Antwort winkte $1 Million.
Und der Rhetorikprofessor Richard Kraft beißt natürlich an. $1 Million Preisgeld. Dafür würde er doch locker im Fundus der europäischen Philosophie Begründungen dafür finden, warum alles gut ist und sogar noch besser wird. Später mehr. H2 der Tag, wenn Wissenschaft politisch wird. Morgen findet weltweit der March for Science statt. Die Demonstranten versammeln sich unter dem Banner der Freiheit, unter dem heroischen Wappen der Unabhängigkeit von Forschung. Der Anspruch hat aber, wenn man mal genau hinguckt, einen ziemlich hohen Ton. Und wenn man die Stimmgabel dranlegt, einen ziemlich hohlen Ton. Denn längst schon steht Forschung im Dienst politischer und wirtschaftlicher Mächte und sie verkauft sich, wie der Tübinger Rhetorikprofessor Kraft in unseren literarischen Streublumen durch diese Sendung, gerne mal an den Meistbietenden. Anmerkungen dazu von Regina Oehler.
Unabhängige Forschung. Das klingt nach einem edlen Ideal. Aber was kann damit gemeint sein? Forschung findet schließlich immer in Institutionen statt und kostet Geld. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind angewiesen auf Geldgeber und also von ihnen abhängig. Im Fall von Universitäten sind die Geldgeber in erster Linie der Bund und die Länder. Es sind Steuergelder, von denen die Unis leben. Und übrigens weitgehend auch die Max-Planck-Institute und andere außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Öffentliche Gelder erscheinen erst einmal irgendwie neutral, interessenfrei. Aber in welchem Umfang sie fließen, das ist oft das Ergebnis harter politischer Auseinandersetzungen. Und wie sie verteilt werden, das hängt davon ab, wer erfolgreich welche Strippen zieht. Forscherinnen und Forscher können Geld für einzelne Projekte bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft beantragen, kurz DFG. Das ist die Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft in Deutschland. Und die DFG möchte einen Wettbewerb um Themen, Ideen, Köpfe. Sie hat damit einen großen Einfluss darauf, welche Forschungsgebiete und welche Player sich durchsetzen in der deutschen Wissenschaftslandschaft. Und dann gibt es die Gelder, die von Stiftungen in die Forschung fließen. Es gibt die Gelder, die direkt von der Wirtschaft kommen, die fließen, wenn Wissenschaft und Wirtschaft an den Universitäten und anderswo eng kooperieren. Und Forschung findet natürlich auch statt in forschungsintensiven Unternehmen und Konzernen, zum Beispiel in der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Unabhängige Forschung. Damit kann also nicht gemeint sein, dass Forschung im luftleeren Raum stattfindet. Damit muss gemeint sein, dass Abhängigkeiten und Interessenkonflikte mit bedacht werden und offengelegt werden und dass dabei die Voraussetzungen für eine innere Unabhängigkeit verteidigt werden. Denn gute Forschung kann nur gelingen, wenn sich Forscherinnen und Forscher bei all dem eine innere Unabhängigkeit bewahren können. Als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler muss man sich immer erst einmal mit der eigenen inneren Voreingenommenheit auseinandersetzen können. Man muss die eigenen Vermutungen und Hypothesen klar formulieren, muss sie dann in einem Experiment oder einer Studie überprüfen, muss den Mut haben, ganz genau hinzuschauen und bereit sein, sich selber von den Ergebnissen widerlegen zu lassen, muss zugeben können, dass man sich getäuscht hat, dass andere Recht haben. Und das Ganze nicht im stillen Kämmerlein, sondern im lebhaften Austausch in einer internationalen Gemeinschaft, der Scientific Community. Neugierig, offen, selbstkritisch sein, andere Perspektiven einnehmen können, Gegenargumente anhören und sich auch von ihnen überzeugen lassen können. All das ist nicht nur wichtig für gute Forschung, finde ich, sondern auch für eine funktionierende, lebendige Demokratie. Und von daher kann unabhängige Forschung tatsächlich vorbildlich sein.
Aber auch nur dann, wenn wir erkennen, für welche Lobbygruppen manche Forscher manchmal trommeln. Diese Gruppen sind häufig gut getarnt und geben sich gerne den Anstrich des Wahren und Guten. Einer, der sich nicht tarnt, ist der Klimaforscher und Wissenschaftsmoderator Rana Yogeshwar. Er ist deshalb auch sehr sichtbar in der Öffentlichkeit und bezieht eindeutig Stellung für die Ergebnisse der weltweiten Klimaforschung. Und er ist morgen einer der Redner des March of Science vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Ich fragte ihn vor dieser Sendung, was verteidigen Sie dort, wo früher die freie und die unfreie Welt aufeinander stießen?
Na, was wir tun, ist, wir verteidigen tatsächlich die Freiheit. Denn wenn man sich einfach anschaut, eben nicht nur, was in den USA passiert, was in Europa passiert. Blicken Sie mal auf die Türkei. Schauen Sie sich an, wie dort Wissenschaftler tatsächlich auch unter Druck gesetzt werden. Oder man muss gar nicht so weit fahren nach Ungarn, wo man versucht, Wissenschaft und Universitäten hinter eine Mauer des Nationalismus zu verstecken. Dann muss man sagen, das ist Zeit aufzustehen. Der zweite entscheidende Punkt ist, die Stimme der Wissenschaft hat mitunter auch viel mit der politischen Wahrnehmung zu tun. Ich erinnere an das vergangene Jahr, wo wir viele, viele Debatten hatten rund um das Thema Flüchtlinge und Asylbewerber. Und man kann sich fragen, wie oft wurde bei diesen Debatten eigentlich die Wissenschaft gehört? Also wie viele Soziologen, wie viele Integrationswissenschaftler waren dabei? Und da merkt man dann sehr schnell, dass es auch in Deutschland zum Glück nicht von der Politik, aber von einigen Seiten einen Schritt zurück zu beobachten gibt, wo Menschen meinen, na ja, Fakten sind verhandelbar. Das sind sie nicht.
Wissenschaft, Herr Yogeshwar, ist global vernetzt, wie sonst nur die internationale Finanzindustrie. Wissenschaft ist multikulturell, wie das Personal in internationalen Banken. Wissenschaft ist also Teil von Globalisierung und ist selbst Elite. Kriegen Sie als Moderator von Wissenschaftssendungen die Affekte von Zuschauern gegen diese Wissenselite auch zu spüren?
Na, es gibt einen Strom natürlich auch in Deutschland, der für sich behauptet, wir sind das Volk, der in gewisser Weise anfängt, eine Art Trennung zu machen und zu sagen, es gibt die da oben und die da unten und die da oben, das sind unter anderem die Wissenschaftler und die will man nicht verstehen. Das heißt, da schwindet die Bereitschaft, sich auf genau das einzulassen, was Aufklärung ausmacht, nämlich den reflektierten Dialog. Das kriege ich auch zu spüren. Ja, es gibt Fälle in ganz konkreten Beispielen nach Talkshows, wo diese Fake News die Runde macht. Ich erinnere mich an zum Beispiel ein Interview, was ich Anfang des Jahres gegeben habe. Und in der Konsequenz gab es eine Riesenflutwelle von solchen Fake News. Ich endete also irgendwann sogar auf der Facebook-Seite von Frau Petri. Und man unterstellte mir, ich wolle Zensur propagieren. Also das sind Entgleisungen, aber der entscheidende Punkt für die gesamte Gesellschaft ist zu wissen und zu verstehen und dafür zu kämpfen und einzutreten, dass es keine Alternative geben darf zu einer Welt, die aufgeklärt ist, die auf Fakten im Grunde genommen Entscheidungen fällt und nicht auf Gefühlen, die ganz schnell auch medial verzerrt werden können.
Da stehen Sie und Ihre Kollegen in den USA ja ganz schön mächtig unter Druck. Das haben Wissenschaftler bislang ja noch nicht erlebt. Zwingt Sie das raus aus dem Elfenbeinturm des Denkens? Nicht Sie, Sie sind sichtbar, aber viele andere sind es nicht.
Ja, es ist auch eben nicht nur ein Weckruf nach außen zu sagen, liebe Leute, hört die Stimme der Wissenschaft. Es ist auch ein Weckruf nach innen. Und da gibt es direkt mehrere Aspekte. Also da gibt es zum einen den Aspekt, wirklich dem einen oder anderen Wissenschaftler oder der einen oder anderen Forscherin zu sagen, bei bestimmten Themen reicht es nicht, dass du im Labor bleibst. Du musst auch manchmal aufstehen. Du musst dich auch manchmal engagieren, auch nach außen sichtbar werden. Aber es geht ja auch darum, dass Wissenschaft oft genug selber in einen Zwang kommt. Man denke daran, dass es heute eben oft wichtig ist, dass wissenschaftliche Forschung irgendeinen Benefit hat. Es gibt oft eine Art ökonomisches Erwartungsdenken. Und da muss man auch nach innen gehen und sagen, liebe Leute, tappt nicht in die Falle, denn die Wissenschaft ist und darf nie Sklave einzig der Geschäftemacher werden. Es gibt auch so etwas wie eine Kultur der Wissenschaft. Wissenschaftliche Erkenntnisse, die sind eben Teil des Wissensschatzes unserer gesamten Gesellschaft. Also da ist es auch wichtig, den Wissenschaftlern ihre eigene Verantwortung in Erinnerung zu rufen.
Zum Beispiel sich nicht an das Militär zu verkaufen. Wissenschaftliche Forschung wird ja in ganz hohem Maß vom Militär finanziert.
Oder wenn man an zivile Anwendungen denkt, also gucken Sie mal, was passiert im Bereich der Finanzwirtschaft oder im Bereich der Entwicklung von Big Data, von Algorithmen. Da führt wissenschaftliche Erkenntnis tatsächlich zum Teil einer enormen privaten Machtkonzentration und die kann unter Umständen sogar zu einer Bedrohung der Demokratie werden. Also da ist es schon wichtig, auch den Wissenschaftlern zu sagen, überlege nicht nur, woran du forschst und was das Ziel ist, sondern auch für wen du forschst. Und manchmal ist es auch wichtig, dass Wissenschaftler dann aufstehen und sagen, stopp mal, das geht mir zu weit. Denn Wissenschaft ist, und das ist immer zwischen den Zeilen zu lesen, dem Allgemeinwohl verpflichtet.
Aber es ist nicht immer allgemein verständlich. Zwingt diese Veränderungen, von denen wir gerade reden, auch der Appell an Verantwortung, Wissenschaftler nicht auch dazu, mal über ihre Kommunikationsformen nachzudenken, die Verständlichkeit dessen, was sie tun?
Na, ich glaube, das ist ein Teil. Man kann nicht von Wissenschaftlern erwarten, dass sie nun lernen, alle ihre zum Teil sehr komplexen Zusammenhänge sehr einfach zu erklären. Dafür gibt es auch eine sehr professionelle Branche, zu der ich auch gehöre, nämlich den Wissenschaftsjournalist. Mhm. Aber ich glaube, es geht auch darum, nicht nur dem Wissenschaftler, sondern dem Bürger klarzumachen, dass diese Welt, in der wir leben, manchmal kompliziert ist. Und genau deswegen ist sie schön. Also diese Hoffnung, dass im Jahr 2017 man gewisse gesellschaftliche Entwicklungen mit einfachen Worten so positionieren kann, ja, dass es ein klares Schwarz und Weiß gibt, das ist nicht der Fall. Und ich glaube, da geht es darum, auch dem mündigen Bürger klarzumachen, lass dich nicht täuschen durch eine Wahrheit, die so vereinfacht ist, dass sie falsch wird.
Herr Yogeshwar, Sie sind morgen Redner vor dem Brandenburger Tor. Sagen Sie uns Ihren ersten Satz.
Der stammt witzigerweise nicht von mir, der stammt von einem, der es schon alles wusste, nämlich Bertolt Brecht. Der schrieb einmal im Leben des Galilei nachzulesen, wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur ein Dummkopf. Wer sie aber kennt und sie eine Lüge nennt, ist ein Verbrecher.
Erläuterungen des Wissenschaftsjournalisten und Physikers Ranga Yogeshwar. Und jetzt wieder nach Tübingen zu Rhetorikprofessor Kraft. $1 Million winken ihm für die überzeugende Begründung, warum alles gut ist und noch besser werden kann. Ausgelobt hat diesen Preis ein Investor aus dem Silicon Valley. Sein Fund heißt natürlich Amazing Future. Und Kraft schaut sich die Webseite dieses Mannes an.
Nicht, dass Kraft keine Erfahrung mit Texten gehabt hätte, in denen die seltsamsten Ideen aus der Geistesgeschichte mit den krudesten weltanschaulichen Überzeugungen legitimiert wurden. Das kannte er von einer bestimmten Sorte intelligenter Erstsemester, die in zu jungen Jahren zu viel vom Falschen gelesen hatten, was im Zusammenspiel mit einer bestimmten hormonellen Disposition zu einer schwierigen Gemengelage führen konnte. So etwas bügelte er in der Regel in ein, zwei Semestern glatt. Aber das hier war etwas anderes. Scheinbar mühelos und mit bestechender Selbstverständlichkeit gelang es dem Gründer des Amazing Future Fund augenscheinlich Widersprüchliches, offensichtlich Falsches und klar erkennbar nicht Zusammengehörendes in einen gänzlich logisch wirkenden Zusammenhang zu bringen. Was Kraft am meisten verstörte, war das völlige Fehlen jeglicher emphatischer Rhetorik. Die Sprache war glasklar, schnörkellos, frei von allen Versuchen, den Leser in emotionale Geiselhaft zu nehmen. Es wäre mühelos möglich gewesen, den ganzen Text logisch zu formalisieren, in eine Kolonne von Prädikatoren und Junktoren zu verwandeln, an deren Ende mit zwingender Notwendigkeit Erkners Konklusion zu stehen hätte, auch wenn, das lag für Kraft auf der Hand, jede seiner Prämissen falsch war. Aber es war, als ob das den Verfasser nicht zu interessieren brauchte, nicht solange den Gesetzen der formalen Sprache Genüge getan war. Kraft war erschüttert.
Tja, der Mann ist erschüttert, aber da winkt ja die $1 Million. Und so geht die Geschichte weiter. Jonas Lüscher ist der Autor dieses Romans, der ganz nah an der Wirklichkeit der schönen neuen Welt des Silicon Valleys entlang geschrieben ist. Ebenfalls ganz nah an der Wirklichkeit ist die Recherche der Politikredakteurin von HR Info, Isabel Reifenrath. Sie hat zusammengetragen, warum und wo in so vielen Ecken der Welt Wissenschaftler bedroht sind, und zwar ganz physisch bedroht sind, nicht nur wegen ihrer wissenschaftlichen Thesen.
Sie werden bedroht und eingeschüchtert, manchmal einfach, weil sie Intellektuelle sind oder weil sie politisch aktiv waren oder weil ihre Forschung dem Regime in ihrem Land nicht gefällt. Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung versucht diesen Wissenschaftlern zu helfen. Die Stiftung fördert die internationale Zusammenarbeit in der Forschung. Barbara Scheldon von der Stiftung hat Kontakt zu Wissenschaftlern, die nach Deutschland geflohen sind.
Von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Syrien haben wir gehört, dass es Bedrohungen gab in Gesprächen, in Telefonaten, in Briefen, die geschrieben wurden. Es gab aber dann einfach auch das schiere Zerstören von den Häusern, in denen man gelebt hat.
Wenn Universitäten bombardiert werden, die Infrastruktur zerfällt, bleibt vielen nur noch die Flucht. In Ostafrika herrscht eine Hungersnot. Viele Wissenschaftler verlassen gerade Äthiopien. Hier gibt es Unruhen. In Ungarn demonstrieren Tausende gegen die Bildungspolitik der Regierung, gegen die Schließung von Universitäten. Wer kann, flieht auch gerade aus der Türkei. Die türkische Regierung verhängt Berufsverbote, entzieht Pässe. Barbara Scheldon von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung.
Hier haben ja viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von einem Tag auf den anderen ihren Job verloren.
Besonders im medizinischen und geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich werden Professoren ausgetauscht. Der Numerus Clausus für Medizin wurde in der Türkei abgesenkt. Laut Scheldon sind vor allem kritische Denker betroffen. Ein Professor einer Istanbuler Universität, versucht schon seit einem halben Jahr, die Türkei zu verlassen.
Unsere Dekanin ist gerade in die USA gegangen. Sie hat gesagt, es ist, weil ihre Tochter dort anfängt zu studieren. Aber uns war allen klar, dass es wegen der politischen Situation ist und sie sich in der Türkei nicht mehr sicher fühlt.
Die Stelle der Dekanin werde erst gar nicht neu ausgeschrieben, weil sich im Moment sowieso niemand finde, der in die Türkei ziehen wolle. Und in der Türkei gäbe es niemanden für die Position. Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung sieht die Qualität der Wissenschaft gefährdet. Ganze Fachbereiche würden zum Teil von Universitäten in den Fluchtländern verschwinden. Die Forschung in Deutschland weiterzuführen sei auch nicht leicht, sagt Barbara Scheldon.
Der akademische Arbeitsmarkt in Deutschland ist bekanntermaßen angespannt. Für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, seien sie auf der Flucht oder auch nicht.
Die geflüchteten Wissenschaftler seien oft eine Bereicherung, weil sie einen nicht-westlichen Blick auf die Themen werfen würden. Aber viele müssten sich in ihrem Fluchtland später beruflich umorientieren, weil die Universitäten einfach nicht so viele Professoren beschäftigen könnten. Auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung versucht Wissenschaftlern bei ihrer Flucht zu helfen. Zunehmend würden sich auch Doktoranden bei ihnen bewerben, die ihre Promotion in ihrem Heimatland nicht beenden dürfen. 6 Monate oder bis zu 2 Jahre lang können die Stiftungen die Wissenschaftler unterstützen. Bei der Flucht selbst sind die Wissenschaftler allerdings erstmal auf sich alleine gestellt. Auch für viele von ihnen beginnt die Flucht mit einem gepackten Koffer und einem Schleuser, der sie per Boot außer Landes schafft.
Bedrückende Fakten sind das, keine Fake News. Kai Kupferschmidt, Sie arbeiten als Wissenschaftsjournalist bei Science, der Fachzeitschrift der American Association for the Advancement of Science. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie haben Wissenschaftler aus aller Welt befragt über ihre Motivation, beim March of Science morgen mitzulaufen. Wie groß ist denn die Besorgnis in diesem Teil der Zivilgesellschaft?
Ja, man merkt schon deutlich, dass jetzt im Grunde genommen in fast allen Ländern, wir haben insgesamt mit Forschern aus 17 Ländern gesprochen, und man merkt, dass das im Grunde genommen ein Problem ist, dass doch in allen Teilen der Welt irgendwie eine Rolle spielt, dass die Leute sich das erste Mal auch einfach als Wissenschaftler angegriffen fühlen oder das Gefühl haben, die Arbeit, die sie machen, die wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen als das, was sie ist, nämlich eine Grundlage auch, um politische Entscheidungen treffen zu können. Natürlich gibt es in verschiedenen Ländern dann auch spezifische Themen, die sozusagen für das jeweilige Land speziell sind. Aber dieses grundsätzliche Gefühl, das war wirklich überall zu spüren.
Das ist also nicht nur ein Marsch gegen den amerikanischen Präsidenten und dessen Umgang mit wissenschaftlichen Fakten.
Genau. Natürlich gibt es auch Leute, die ganz explizit gesagt haben, uns geht es auch darum, irgendwie gegen Trump zu marschieren, aber die allermeisten Leute sehen, glaube ich, Trump schon als eine Art Symptom eines grundsätzlicheren Problems, nämlich der Tatsache, dass einfach wissenschaftliche Erkenntnisse nicht so eingesetzt werden oder nicht so wahrgenommen werden, wie sie wahrgenommen werden sollten wahrscheinlich.
Sie haben ja am meisten und wohl am intensivsten mit deutschen und österreichischen Wissenschaftlern gesprochen. Die sind ja eigentlich an den Universitäten, also weder physisch, die meisten jedenfalls, weder physisch noch intellektuell bedroht. Es gibt Ausnahmen in Deutschland, aber das lassen wir jetzt mal hier weg. Gehen diese Österreicher und deutschen Wissenschaftler, die morgen auf die Straße gehen, das auch für ihre bedrohten Kollegen in autoritären Staaten?
Ja, ganz klar, ja. Also das ist auch etwas, was sich da durchzieht wie ein roter Faden. Das sagen sehr, sehr viele Wissenschaftler. Wissenschaft ist natürlich ein unglaublich internationales Business und die Menschen kennen ihre Kollegen von den internationalen Konferenzen und so weiter. Und man darf auch nicht vergessen, sehr, sehr viele Menschen, die in Deutschland arbeiten oder in Österreich, kommen natürlich aus einigen dieser Länder, also zum Beispiel aus den USA oder aus Ländern, die von Trumps Immigrationspolitik irgendwie betroffen sind. Oder sie kommen aus der Türkei oder aus Ungarn. Die beiden Länder wurden ja auch schon angesprochen gerade. Also da ist auch sozusagen der Nachbar im Labor häufig derjenige, für den man da auch aus Solidarität mit auf die Straße gehen will.
Und das tun diese Kollegen, obwohl die Konkurrenz ja, wir haben eben über den sehr angespannten deutschen akademischen Arbeitsmarkt gehört, obwohl die Konkurrenz wirklich groß ist.
Ja, also ich glaube, das spielt da keine Rolle, dass man sozusagen sich da jetzt eher in Konkurrenz sieht. Also natürlich gibt es einzelne Situationen oder auch einzelne Fachgebiete, wo vielleicht sehr, sehr viel Konkurrenz herrscht. Aber im Großen und Ganzen sind die allermeisten Wissenschaftler ja auch, fühlen sich einander sehr verbunden durch einfach diese Werte der Aufklärung, denen man da irgendwie den man sich verschrieben hat. Und bestimmte Sachen kommen durch die Bank weg in allen Ländern immer wieder vor. Also die Frage, wie gehen wir mit dem Klimawandel um als globales Problem, Impfgegnerschaft, das sind alles Sachen, die sozusagen Menschen in all diesen Ländern einfach berührt und beschäftigt.
Wir berichten durchaus mit Sympathie über die Motive zu diesem March for Science, aber zu der Wahrheit gehört auch, dass manche Wissenschaftler inzwischen ein Glaubwürdigkeitsproblem haben, zum Beispiel mit dem Anschein wissenschaftlicher Korrektheit, wo sie doch in zahlreichen Studien nachgewiesenerweise schummeln. Und Sie bei Science können das auch nicht immer nachprüfen, wenn Sie solche Studien veröffentlichen. Es gibt, um auch das zu nennen, Gutachter, die windige Promotionen durchwinken. Ich will jetzt kein neues Fass aufmachen, das ist meine eigene Sendung. Ich will von Ihnen aber eins wissen. Wird das Problem der Glaubwürdigkeit von Wissenschaft bei Ihnen überhaupt diskutiert?
Ich glaube, dass es lange Zeit nicht genug diskutiert wurde. Ich habe aber schon das Gefühl, dass es inzwischen im Grunde genommen eines der beherrschenden Themen geworden ist, auch innerhalb der Scientific Community. Und das ist es auch zu Recht. Und auch wir Wissenschaftsjournalisten spielen natürlich eine riesige Rolle dabei mit dieser Frage, okay, wo muss man sozusagen das kritisch hinterfragen, wo muss man auch mal irgendwie reinleuchten und zeigen, okay, da herrschen all diese Probleme. Trotzdem ist natürlich Wissenschaft als System sozusagen basiert natürlich darauf, dass im Grunde man alle Ergebnisse kritisch prüft. Wenn es da sozusagen dann Probleme gibt bei dieser systemischen Kritik, dann kann die wiederum von anderen Wissenschaftlern ja auch wieder kritisiert werden. Also da gibt es natürlich diese Kräfte, die im Idealfall zumindest das dann auch immer wieder ans Tageslicht bringen. Aber ich glaube schon, dass das etwas ist, was uns auch in den nächsten Jahren sehr viel beschäftigen wird und wo auch dieser March dazu beitragen wird, dass einfach diese Probleme auch in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit eine viel größere Rolle spielen.
Kai Kupferschmidt, besten Dank für das Gespräch. Und was macht Kraft? Der fiktive Tübinger Rhetorikprofessor hängt im gleichnamigen Roman mittlerweile ganz fest am Haken. Er ist in Stanford. Er will die Millionen. Er will die eleganteste und schlauste Begründung dafür liefern, warum alles gut ist und noch besser wird. Keine leichte Aufgabe.
Vielleicht ist das mit dem europäischen Ton doch keine so gute Idee. Er muss pragmatisch sein und das bedeutet in diesem Fall optimistisch. Für dieses eine Mal. Nicht, dass ihm das liegt oder dass er das Gefühl hat, er oder der Rest der Welt habe Grund dazu, ganz im Gegenteil. Aber er weiß, was von ihm verlangt wird. Immerhin gilt es, eine Jury zu überzeugen. Eine Jury und den Stifter, der sich nicht unbescheiden das letzte Urteil vorbehalten hat. 1 Million. Seine ganzen Probleme auf einen Schlag gelöst. Kraft weiß, dass das nicht stimmt, aber zumindest könnte er sich auf sein Versagen als Person konzentrieren. Aller irdischen Sorgen ledig, dürfte er sich ganz der Auslotung seiner eigenen Unzulänglichkeit widmen. Dafür ließe sich doch für einmal optimistisch sein. Alles ist gut. Hierzu müssen sich doch ein paar überzeugende Argumente finden lassen, irgendwo in der Geschichte, ohne gleich plump und vorhersehbar den Weltgeist zu beschwören und die Geschichte als solche zum Zeugen zu machen. Kraft ist sich sicher, dass Pete van Basen und vermutlich auch Sakaguchi in diese Kerbe schlagen werden. Nein, da muss er sich schon was Neues einfallen lassen. Weltgeist. Das läuft doch letzten Endes auch nur auf ein alles wird gut hinaus. Aber wann? Da hatte sich doch gerade Sakaguchi schon mal zu weit aus dem Fenster gelehnt, sich gewiss gezeigt, es sei nun bereits so weit und sich dann gezwungen gesehen, wie ein Weltuntergangsprophet am Tag danach öffentlich zu widerrufen. Nein, hier ist echter, aktueller, das heißt, sich im Vollzug befindlicher, wirksam tätiger Optimismus gefragt. Kein alles wird gut und schon gar kein alles ist schlecht oder gar ein alles wird noch schlechter. Für 1 Million darf man durchaus ein Whatever is right erwarten. Und es ist an ihm, die richtigen Argumente dafür zu finden.
Wir sind mit diesem Roman in Kalifornien, in jener Nobel-Universität, an der so viele Nobelpreisträger forschen. Und das ist keine Fiktion. Ebenfalls keine Fiktion ist, was derzeit in kalifornischen Unternehmen so erarbeitet wird. Wenn Sie dem Bericht unserer Kalifornien-Korrespondentin Nicole Markwald aufmerksam zuhören, dann werden Sie wahrscheinlich an dem Wort Unsterblichkeitsforschung hängen bleiben.
Der Biologe Joseph DeRisi wird auch der Krankheitsdetektiv genannt. In seinem Labor an der University of California in San Francisco forscht er daran, Malaria zu besiegen, was tödliche Hirninfektionen verursacht oder das Massensterben der Honigbienen. Und DeRisi hat ein Gerät entwickelt, das mit einem einzigen Test alle Viren erkennt. Der sogenannte Virochip wurde erstmals 2003 eingesetzt, um den Erreger der Lungenkrankheit SARS zu identifizieren. Seit ein paar Monaten leitet DeRisi mit einem Kollegen auch das Forschungszentrum Biohub. Darüber sagt er, wenn es das Werkzeug nicht gibt, bauen wir es. Wenn es eine Software nicht gibt, entwickeln wir sie. Diese Herangehensweise gibt es nicht überall. Im Biohub arbeiten Mediziner und Ingenieure unter anderem daran, einen Zellatlas aufzubauen. Bis heute ist unklar, wie viele unterschiedliche Zellarten es im menschlichen Körper überhaupt gibt. Das Forschungszentrum ist Teil der Chan Zuckerberg Initiative. Der Facebook-Gründer und seine Frau hatten Ende 2016 verkündet, innerhalb der kommenden 10 Jahre $3 Milliarden für den Kampf gegen Krankheiten zu spenden. 600 Millionen sind ins Biohub geflossen. Was ist nötig, damit Menschen nicht mehr krank werden? Diese Frage habe er sich gestellt, erzählt Mark Zuckerberg.
You know, what does it take to make it so people don't get sick anymore?
Schon seit Jahrzehnten finanzieren Privatpersonen oder Stiftungen wissenschaftliche Forschungen in den USA. Der Einfluss steigt kontinuierlich. 1965 kamen noch mehr als 60% des Geldes für Forschung und Entwicklung von der Regierung. 2006 hatte sich das Verhältnis umgekehrt. 65% wurden von privaten Interessen finanziert. Die Bill und Melinda Gates Foundation hat bislang über $10 Milliarden für wissenschaftliche Zwecke ausgegeben. Darunter für die Forschung, wie sich Tuberkulose, Polio und Malaria ausrotten lassen. Craig Venter trieb mit seinen privaten Genomunternehmungen die Entzifferung des Erbguts wesentlich voran und wurde mit der Entschlüsselung weltberühmt. Hedgefonds-Milliardär Jim Simmons hat knapp $400 Millionen in Autismusforschung investiert. Oracle-Gründer Larry Ellison spendet für Unsterblichkeitsforschung. Auch Calico beschäftigt sich damit, wie es sich länger, gesünder leben lässt. Calico ist eine Tochterfirma von Alphabet und wird von Arthur Levinson, einem Vorreiter im Bereich der Biotechnologie, geleitet. Anders als häufig beschrieben, geht es bei Calico nicht darum, ewiges Leben zu erforschen, sondern typische altersbedingte Krankheiten wie Herz- und Kreislauferkrankungen, Demenz, Diabetes und Krebs und wie man diese verhindern oder aufschieben kann. Levinson hat sich ein Team aus hochrenommierten Wissenschaftlern und Managern zusammengestellt. Unter seinen Mitarbeitern sind Experten der Humangenetik, Physiologie und Zellbiologie. Mutterschiff Alphabet steuerte $730 Millionen Startkapital bei. Nach Recherche der Vereinigung Science Philanthropy Alliance haben allein im vergangenen Jahr Forschungseinrichtungen in den USA mehr als $2,3 Milliarden für Grundlagenforschung bekommen. Viel Geld, aber vergleichsweise wenig, wenn man bedenkt, dass die US-Forschungsbehörde NIH bislang jährlich $26 Milliarden an Wissenschaftler und Einrichtungen vergibt. Auffällig still seien viele Stiftungen angesichts der geplanten Budgetkürzungen für die NIH, heißt es in einer Mitteilung der Science Philanthropy Alliance. Dabei sei der Grund für Spenden häufig nicht, Kürzungslücken zu füllen, sondern unter anderem beispielsweise neue, riskante Projekte voranzutreiben.
Aber wie unabhängig sind Forscher in Unternehmen von Hedgefondsmanagern und Internetmilliardären? Wem sind die verpflichtet? Dem Wohl der Menschheit oder dem Wohl von Mark Zuckerberg? Die Fragen gehen an den emeritierten Rechtsphilosophen und Strafrechtler Reinhard Merkel, der außerdem seit 5 Jahren Mitglied des Deutschen Ethikrates ist. Guten Abend.
Guten Abend.
Ich vermute, die Antwort liegt auf der Hand. Der Forscher ist dem Geldgeber verpflichtet und sonst keinem, oder?
Nein, so darf man das nicht formulieren. Er ist natürlich primär bestimmten moralischen Normen verpflichtet. Es gibt auch wissenschaftsspezifische moralische Normen. Aber de facto ist es natürlich richtig, und vor allem psychologisch ist es richtig anzunehmen, dass es eine gewisse Verpflichtung seitens des Geldgebers gibt, die gar nicht ausgesprochen werden muss und die die Art und sogar die Ergebnisse der jeweiligen Forschung beeinflussen kann. Das ist ein erhebliches Risiko.
unbedingt. Sie sagten eben in Ihrer ersten Antwort, der Forscher ist der Ethik verpflichtet. Aber kein Student, also jedenfalls war das zu meiner Zeit nicht so, der sich in einer Universität einschreibt, unterschreibt eine Verpflichtung, sich ethisch zu verhalten.
Naja, als Student muss man das zunächst mal nicht unterschreiben. Es gibt ja nicht nur ethische, sondern auch rechtliche Grenzen für das eigene Verhalten. Das betrifft viel eher die Art, wie Wissenschaft in der Universität gelehrt und in der Forschung betrieben wird. Da gibt es interne wissenschaftsspezifische Normen, auf die Forscher verpflichtet sind. Und es gibt natürlich die generellen Normen der Ethik und des Rechts, also Verbote, ganz allgemein formuliert, Verbote, andere zu schädigen durch die eigene Forschung, die Wissenschaftler beachten müssen. Die wissenschaftsinternen, spezifischen Moralnormen sind die interessanteren, denn da kann man über viele Dinge streiten und diskutieren. Ich würde formulieren, es gibt eine Art Gesellschaftsvertrag zwischen der Wissenschaft und dem Rest der Gesellschaft. Die Wissenschaftler werden mit viel Geld gefördert in ihrer Tätigkeit und die Gesellschaft hat einen gewissen Anspruch darauf, dass sich an den moralischen Normen zum Schutz der Gesellschaft der auf diese Weise geförderte Wissenschaftler auch orientiert.
Wir haben eben Professor Merkel in dem Beitrag unserer Kollegin aus Kalifornien gehört, dass auch Unsterblichkeitsforschung betrieben wird. Da muss ja die Gesellschaft ganz genau hinschauen. Aber wie soll das eigentlich gehen in Privatfirmen, die beinahe militärisch ihre Anlagen sichern?
Ja, das ist ein weiteres Problem. Die Kontrollen in den USA solcher privat finanzierten Forschungen sind nicht so intensiv wie bei uns. Das ist ein Problem. Der Staat hat eine Aufsichtspflicht über das, was da vor sich geht. Wir diskutieren etwa in der Nationalen Akademie der Wissenschaften, in der Leopoldina, aber auch in anderen Institutionen seit Jahren über die sogenannte Dual-Use-Forschung, also die zweifach verwendbare Forschung, nämlich im angemessenen Gebrauch und im Missbrauch. Stellen Sie sich vor, die Eingriffe ins Genom, die heute möglich sind, mit effizienten Methoden, werden verwendet, um ein hochgefährliches Virus zu erzeugen. Dieses Virus können Sie erforschen, um gefährliche Krankheiten zu bekämpfen. Sie können es aber auch scharf machen als Waffe für den Terror. Das ist ein klassisches Beispiel für den sogenannten Dual Use. Und da muss der Staat seiner Aufsichtspflicht nachkommen, was in den Laboren der privat finanzierten Unternehmen geschieht in diesen Dingen. Da gibt es Dinge, die noch im Argen liegen, die verbesserungsbedürftig sind, aber dass es eine Pflicht des Staates gibt, das zu überwachen, steht außer Zweifel.
Kann der Staat das erzwingen, Forschungsergebnisse zu sehen, die privat in Privatfirmen erforscht wurden?
Das ist ein schwieriges Problem. Was er erzwingen kann, sind bestimmte Aufsichtsorgane. Er kann etwa erzwingen, dass Ethikkommissionen etabliert werden in solchen Firmen, die rechenschaftspflichtig sind, etwa dem Wissenschaftsministerium gegenüber. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Kontrollen auszuüben. Man muss sich andererseits, und das will ich schon auch unterstreichen, sehr davor hüten, der Wissenschaft vorzuschreiben, was sie rauszukriegen hat in der Forschung und was nicht. Das geht auf gar keinen Fall. Wir brauchen schon Forschungsfreiheit, aber die Forschung selber darf nicht zu einem offensichtlichen Missbrauch ihrer Ergebnisse sozusagen anleiten und führen. Und sie darf nicht selbst in einem Modus verfahren, der schon Rechte anderer verletzt.
Wir haben im 20. Jahrhundert die Urkatastrophe erlebt mit der Entwicklung der Atombombe. Da war das Entsetzen der beteiligten Wissenschaftler groß, aber erst nach der Katastrophe von Hiroshima und Nagasaki. Warum sollte das jetzt in der Genforschung und Biotechnologie anders sein?
Das könnte vielleicht so kommen. Aber nun muss man schon genau hingucken. Es gibt ja diesen berühmten Bericht über Otto Hahn, als er in der englischen Haft nach Ende des Krieges erfahren hat, dass die Atombombe gezündet worden ist. Also Otto Hahn, der Erste, der die Kernspaltung experimentell vorgeführt hat, sei er tagelang im erheblichen Risiko gewesen, Suizid zu begehen. Gleichwohl war weder Otto Hahn noch der Hintergrunddenker für all diese Entwicklungen, nämlich Albert Einstein, verantwortlich für das Zünden der Atombombe. Aber sie deuten auf einen schwierigen Interferenzbereich von Wissenschaft und Politik. Wissenschaft in diesem Bereich ist immer auch politisch und die Politik hat immer auch eine Aufgabe der Kontrolle dann, der normativen Kontrolle der Wissenschaft, ohne ihre Freiheit in der Substanz anzutasten. Eine Patentformel für all die Dinge gibt es nicht. Aber wir sollten anfangen, neu über den Gesellschaftsvertrag zwischen Wissenschaft und Gesellschaft nachzudenken.
Gehen wir mal aus dem 20. Jahrhundert ins 21. Wir sehen gerade, wie schwer es ist, die entfesselten Kräfte des Internets zu begreifen und zu bändigen. Wie schwer wird das erst in der Biotechnologie sein, also wenn wir irgendwann demnächst Chimären aus Mensch und Maschine auf der Straße sehen? Ist das der Staat, der Gesetzgeber, die Politik nicht längst viel zu schwach für solche Bändigungen?
Das Hauptproblem dieser Diskussion ist, dass die Entwicklung, die wissenschaftliche Entwicklung in all ihrer Dynamik, die sie heute hat, einen Januskopf hat. Es gibt natürlich auch positive Seiten dieser Entwicklung, also etwa der Möglichkeit, Gehirne mit Computern zu koppeln. Nehmen Sie jemanden, der vom Hals ab total gelähmt ist und der wieder in die Welt kann, kommunizieren kann, über einen mit seinem Gehirn gekoppelten Computer. Oder nehmen Sie die Möglichkeit, ins menschliche Genom einzugreifen und das zu verändern, zu korrigieren, etwa gegen und schwerste Erbkrankheiten zu eliminieren auf diese Weise. Andererseits sind solche Eingriffe heute möglich mit Konsequenzen für alle nachfolgenden Generationen. Also die Bedingung sozusagen des Menschseins im Innersten kann heute verändert werden. Dass das ein erhebliches Risiko ist, ist unbestreitbar. Wir müssen uns damit abfinden, dass uns dieses Risiko niemand mehr abnimmt. Wir müssen damit leben. Wir haben dieses Risiko in der Welt. Wir müssen vernünftig damit umgehen. Eliminieren kann es niemand mehr.
Erläuterungen des Rechtsphilosophen und Mitglied des Deutschen Ethikrates, Reinhard Merkel. Besten Dank. Das war der Tag. Morgen marschieren Wissenschaftler weltweit für die Freiheit der Wissenschaft. Dazu wollten wir Ihnen heute ein paar Stichworte liefern. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend.